Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Ein letztes Mal für dieses Jahr heißen wir euch herzlich willkommen zu Wheelspin Folge 17. Eine lange Saison liegt hinter uns und ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, darauf zurückzublicken und das mache ich natürlich mit dir zusammen, Timo.
Chantal.
Ja, herzlich willkommen an dich, herzlich willkommen an die Zuschauer. Ja, das ist kaum zu glauben, dass wir schon so weit geschafft haben. Ich weiß gar nicht.
Ja, vor allem erstmal 4 Wochen liegen dazwischen seit der letzten Ausgabe.
Ja,
wir müssen
gut.
Das, glaube ich, mal kurz ansprechen, dass in der Zwischenzeit 2 Spezialsendungen noch liefen und vieles anderes, sodass es jetzt eine kleine Podcast-Pause gab und wir jetzt heute zurück sind und über was sprechen?
Ja, wir sprechen über 5 der dramatischsten Momente in der Formel-1-Saison dieses Jahr. Da gab es natürlich noch ein paar andere Sachen, über die man auch sprechen könnte, aber wir müssen es ja in einem angenehmen Rahmen halten für die Zuhörer und jetzt hier kein 3-Stunden-Projekt liefern. Genau, deswegen haben wir uns auf 5 Momente geeinigt, die die Saison so vorgekommen sind. Wir diskutieren die nochmal, wir rollen die nochmal auf, sprechen darüber. Genau, und das ist so unser Plan für heute. Also lehnt euch zurück, holt euch ein Getränk oder so und genießt die Show.
Genau. Worüber oder womit starten wir? Legen wir los?
Wir legen los. Möchtest du beginnen?
Ach, du hast, ich glaube, wenn man heute den Redeanteil aller bisherigen 16 Folgen zusammenrechnen würde, immer noch zu wenig gesprochen. Deswegen lasse ich dir da mal den Vortritt. Wir haben ja 5 Punkte und ich glaube, da werde ich heute noch einiges zu sagen haben. Deswegen darfst du anfangen.
Ja, okay. Dann gehen wir einfach chronologisch vor, wie wir uns das hier aufgeschrieben haben, beziehungsweise wie ich das aufgeschrieben habe. Wir fangen an mit einer Situation, die jetzt letzte Woche nochmal ausdiskutiert wurde. Und zwar geht es darum, Max Verstappen gegen George Russell. Ich habe es nett genannt, Kontrollverlust eines Weltmeisters. Also es geht um Barcelona dieses Jahr. Bei den einen oder anderen klingelt es jetzt wahrscheinlich schon direkt. Als nach einem späten Safety-Car-Restart Max Verstappen, sage ich mal, ein bisschen in Schleudern geraten ist, weil das mit den Reifen, das hat nicht so ganz funktioniert. Er hat dann daraufhin eine Position gegen Charles Leclerc verloren. Und der George Russell, der hat auch schon, sagen wir, dran genagt, an ihm vorbeizufahren. Es hat dem, da muss man dazu sagen, die 3 sind mehr oder weniger zu dritt in die Kurve reingefahren. Also nicht ganz nebeneinander, aber so in etwa. Und der Max Verstappen, der ist dann halt von der Strecke von George Russell abgedrängt worden. Dieses Abdrängen, das kann man diskutieren, aber das ist auch nicht der Punkt. Genau. Der Verstappen, der hat dann den Russell außerhalb der Strecke überholt. Dann kam ganz freundlich die Anweisung von seinem Renningenieur GP. Max, lass doch den George bitte vorbei. Man kann sich denken, worum es geht. Hier ging es darum, die Strafe zu vermeiden, die er dann wahrscheinlich bekommen hätte.
Ja, die es nicht gegeben hätte. Die es nicht gegeben hätte, was die Rennleitung später auch nochmal klargestellt hat. Er bekam für einen anderen Vorfall eine Strafe, für diesen Vorfall hätte es keine Strafe gegeben. Das heißt, diese Anweisung, die es von GP gab, die war tatsächlich
zu falsch. Schnell, ja.
Zu vorschnell, ja. In Befürchtung, dass eine Strafe kommen könnte. Letztlich gab er die Position her, obwohl keine Not bestand.
Ja. Das heißt, hat er die Position zurückgegeben, hat er nicht? Also ist er dann in den George Russell dann reingefahren, also das war ja beabsichtigt, das darf man schon so sagen, hatten da einen kleinen Rempler gegeben, das ist jetzt, sage ich mal, nicht eskaliert, ist nicht in einem riesen Unfall geendet, glücklicherweise, aber ist natürlich ein unsportliches Verhalten und das macht man auch nicht mit Absicht, in andere Fahrer reinzufahren, das gehört leider nicht dem Sport dazu. Okay, leider jetzt nicht, aber es ist halt so. Und ja, daraufhin hatte er Max dann 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen und er hat die Position in dem Sinne nicht zurückgegeben. Er ist ja dann vorm George Russell weitergefahren. Das war ja dann das Resultat von der Kollision. Ja, aber Konsequenz von der 10-Sekunden-Strafe ist dann gewesen. Der Max ist aus den Punkten rausgefallen. Es war ein punktloses Wochenende dann für ihn. Das ist natürlich auf die eigene Kappe gegangen. 1 Punkt hat er geholt, Platz 10. Und 3 Punkte auf die Superlizenz gab es auch noch. Da wurde ja dann zu der Zeit noch diskutiert, dass er noch 1 Punkt von der Rennsperre entfernt ist. Das war so um die Zeit, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Und ja, das war so der erste Moment, wo man sich wirklich gedacht hat, huh, das war ja spannend. Timo, wie siehst du das?
Es ist halt Max Verstappen, was er da gemacht hat, muss man sagen.
Entschuldige, ich habe dich jetzt leider nicht verstanden.
Ich sage, das ist Max Verstappen, was er da gemacht hat. Das ist, ich sag mal, ein Rowdy-Verhalten, was er schon lange nicht mehr gezeigt hat. Das war so der Verstappen von früher, der so ein Stück weit in ihm durchkam. Schlau war es natürlich nicht, aber man muss diese ganze Kettenreaktion verstehen. Das ganze Wochenende war nichts, die Strategie in dem Rennen war nichts, weil man auf harten Reifen gewechselt war, was überhaupt nicht funktioniert hatte. Da war der Frust schon da. Und dann gab es ja die Attacke schon auf Start und Ziel. Das sorgte für einen weiteren Frustmoment. Dann gab es diese Ansage auch noch, die Position zurückzugeben, um einer Strafe zu entgehen, die es, wie gesagt, nicht gegeben hätte. Das war dann der nächste Fehler. Also da hat sich ja ein Frust nach dem anderen bei ihm aufgebaut und menschlich kann man es verstehen, glaube ich, kann man es total verstehen. Wir haben es ja letzte Woche schon ausdiskutiert bzw. darüber gesprochen, ob möglicherweise das auch so ein Rennen war, was dazu beigetragen hat, dass es mit dem Titel am Ende nichts geworden ist, weil wenn man überlegt, er lag auf P5, das waren 9 Punkte mehr, die er hätte haben können, so ist es am Ende nur P10 und damit nur ein Punkt geworden. Ja, also ich sag mal, wenn du heute als Max Verstappen auf diese Saison zurückblickst, ich glaube, in dieser Form macht er das jetzt nicht, sich zu fragen, wo habe ich es verloren, aber vielleicht machen es andere. Ich würde mich das fragen und ich würde da schon so ein bisschen mit mir kämpfen, weil das eine dumme Aktion war, die er hätte sich sparen können. Aber menschlich glaube ich, ich hätte wahrscheinlich am Funk geschrien und hätte, keine Ahnung, so viel Fuck you und sowas gesagt, wie mir eingefallen wäre. Aber man darf auch nicht vergessen, es war eine Kollision, dieses Reinhalten, es hätte auch zu einem Crash führen können. Das darf man auch nicht vergessen, wie du reinfährst. Es wäre jetzt nicht dramatisch geworden, Russell hätte sich nicht verletzt, aber er kann froh sein, dass das Rennen von Russell nicht zu Ende war, weil dann wäre die Strafe noch höher ausgefallen und vermutlich wäre er dann sogar für ein Rennen gesperrt worden.
Ja, das wäre ja dann auch verdient gewesen. Also wir wissen alle, der Max, der geht halt, wie der Ralf Schumacher so gerne sagt, mit der Pressstange voran, wenn man so nennen mag. Aber ja, macht er gerne, aber man muss natürlich auch die Linie ziehen, was ist sportlich, was ist unsportlich. Und das ist halt am Ende vom Tag unsportliches Verhalten. Das ist in keinem Sport gerne gesehen, egal ob es jetzt Formel 1 ist oder sonst irgendwas. Es gibt Regeln, an die muss man sich halten. Aber es ist natürlich menschlich, dass einem auch mal die Nerven durchgehen. Das kommt vor, aber man muss halt, ne, man muss das dann reflektieren, man muss daraus lernen und vielleicht sich dann auch selber sagen, okay, das mache ich jetzt so nicht nochmal. Aber ich glaube, das weiß er auch. Ich sehe das persönlich nicht als das WM-entscheidende Manko, was ihm da unterlaufen ist. Das ist nicht meine Ansicht der Dinge.
Aber es ist eines von vielen Dominosteinen, glaube ich, kann man, oder Puzzleteilen, glaube ich, wenn man die zusammensetzt, das sind mehrere Sachen zusammengekommen und das ist ein Teil, nicht das entscheidende Teil, aber ich sag mal, wenn man jetzt einfach den Saisonverlauf sich durch den Kopf gehen lässt und rein mathematisch nur rechnen würde, dann müsste man zwangsläufig sagen, okay, hier sind 9 Punkte verloren worden. Am Ende weißt du, haben dir 2 Punkte gefehlt. Dann wäre es eines der entscheidendsten Rennen wohl gewesen. Ob sich dann irgendwas verändert hätte, wenn er auf P5 dann geblieben wäre, wenn es diese Kollision, diesen absichtlichen Rammstoß nicht gegeben hätte. Ob dann McLaren irgendwas in den Folgerennen vielleicht verändert hätte, man weiß es nicht. Aber rein mathematisch betrachtet gehört es natürlich dazu und es ist ein Puzzleteil, weil es sind Punkte liegen gelassen worden.
Ja, aber wenn man das kann man, glaube ich, zu allen 3 Weltmeisterschaftskontendern sagen, dass Punkte liegen gelassen wurden und das auch nicht immer im geringen Maße. Ja, das ist dann halt so eine Situation von, okay, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre vielleicht das passiert und das nicht. Und ist halt immer schwierig, dann retrospektive nochmal auf ein Ereignis am Finger drauf zu zeigen und zu sagen, das war's.
Ja, aber du musst ja auch Learnings fürs nächste Jahr ziehen. Ne? Also du musst ja schon noch auf die Saison blicken und dich fragen, okay, wo haben Fahrer und Team Fehler gemacht, um das für die Zukunft eben zu vermeiden. Also das Natürlich. Ist ja nicht nur der Rammstoß in dem Rennen gewesen, das war auch die Strategie. Das war die Strategie mit den harten Reifen. Man hatte, glaube ich, soweit ich weiß, keine anderen Reifensätze mehr, übrig. Ja. Also, aber auch da vom Grundsatz her hat man einfach einen Fehler gemacht. Das fing mit der Strategie schon an. Dass man hat auch zuvor schnell, wenn es diesen Funkspruch an Verstappen nicht gegeben hätte, mit gib die Position zurück, dann wäre es ja in der Konsequenz ja auch nicht zu dieser Kollision, zu diesem Rammstoß gekommen. Also das war eine Kettenreaktion, die losgelöst wurde, die dann eben an dem Punkt mit dem Rammstoß seinen Höhepunkt fand. Und das führte dann halt am Ende dazu, dass es dann halt noch diese 10-Sekunden-Strafe on top gab. Wenn das von der Strategie von vornherein schon, wenn man schon anders damit umgegangen wäre, dann wäre es vielleicht eine bessere Position als P5 geworden. Also natürlich ist das alles viel, was wäre, wenn, aber du musst ja trotzdem auch als Team genau diese Analyse ja auch anstellen. Wo haben wir in welchem Rennen entscheidende Fehler gemacht und wo hat der Fahrer entscheidende Fehler gemacht? Ist bei Max Verstappen sind es nicht viele, das muss man ja auch dazu sagen. Aber das war natürlich ein Rennen, zumindest mal ab dem Punkt des Rammstoßes, was sein Fehler war. Und das hätte er natürlich vermeiden müssen. Da ging einfach ein bisschen die Nerven mit ihm durch. Wir haben das in diesem Jahr schon des Öfteren gesehen. Wenn du überlegst, es gab ein paar Freitagstrainings zum Beispiel, wie er da aufs Lenkrad geschlagen hat, wo auch so ein bisschen dieser Frust durchkam, diese Wut durchkam. Das waren so kleine Momente und das war halt ein großer Moment, der halt Konsequenzen hatte.
Ja, aber so ist das. Also so ist das Leben. Ja. Sachen passieren und man muss damit leben. Aber ja. War eine
Saudumme. Man muss nicht damit leben, sondern man muss die Lehren daraus ziehen.
Ja, klar.
Also man kann es ja nicht pauschal sagen, ja gut, so ist das Leben. Nee, das ist ja nicht Sinn des Sports, zu sagen, okay, klar, es ist etwas passiert, du musst es akzeptieren, du kannst es nicht mehr ändern, aber du musst deine Lehren daraus ziehen, um halt eben, wenn du in eine ähnliche Situation kommst, dass dann die Nerven nicht mehr mit dir durchgehen. Und das meinte ich ja eben mit, das ist Max Verstappen. Erinnere dich mal, ich glaube, vielleicht kann Daniel da mal recherchieren, damals die Situation mit Ocon, wo er ihn dann aufgestoßen hat.
Oh ja, das war Brasilien, glaube ich, war das. Weil Ocon da beim Überrunden
ihn geschubst hat.
Ja, genau.
Genau, Ocon eigentlich
ich glaube, das war 2018. Sau doof
gemacht hat. Ja, ich meine auch in Erinnerung, dass es 2018 war. Das war halt der frühere Max Verstappen. Da ging halt wirklich mit ihm, das würde er, glaube ich, heute nicht mehr unbedingt machen. Ich glaube, da müsste schon hochkochen, da müsste schon eine Menge schieflaufen, damit er ihn dann wirklich schubst. Aber deswegen meinte ich ja eben vorhin, da ist der frühere Max Verstappen in ihm durchgekommen. Da sind ihm einfach die Nerven durchgegangen. Und das ist, ja, menschlich gut, jemanden zu schubsen. Ja, okay. Gut, wenn wir mal weiter zurückgehen, Michael Schumacher, der wollte damals, wenn du dich an Belgien 1998 erinnerst. Du kennst trotzdem die Bilder. Du warst zwar noch nicht auf Gottes Erden, aber trotzdem kennt man ja die Bilder. Das gehört ja zur Formel-1-Geschichte dazu. Ja, Brasilien 2018 war es. Es war ja damals mit Coulthard, glaube ich, war es damals, Coulthard. Ja, ich sag mal, wenn die Mechaniker ihn da nicht festgehalten hätten, da hätte zumindest auch mal wahrscheinlich geschubst. Hätten jetzt wahrscheinlich keiner in die Fresse geschlagen, auf gut Deutsch. Aber das siehst du einfach, diese menschlichen Momente, die sportlich gesehen einfach unfair sind. Aber es ist nicht nur Max Verstappen, auch andere Größen, Weltmeister, haben das in den Jahren davor schon mal gemacht, die dann so ein bisschen explodiert sind.
Ja, das sind Menschen, wie sie leben mit ihren Gefühlen. Punkt. Ja, ich weiß nicht, hast du noch was?
Dass es halt einfach zu einer Strafe führt und hat Glück gehabt. Das ist ihnen da nicht zu einer Rennsperre. Das wird auch nochmal ein Thema sein mit Nils Wittig dann im großen Staffelfinale. Blicken wir dann auch nochmal drauf und sprechen das Ganze nochmal aus Sicht des ehemaligen Rennleiters. Gut, aber gehen wir mal zum nächsten Punkt. Es gab ja auch ein paar Disqualifikationen in diesem Jahr. Das ist ja, es scheint etwas zu sein, was wohl immer Teil der Formel-1-Saison ist, dass es das ein oder andere Team mal erwischt. Dieses Jahr hat es dann gleich mal 5 Fahrer erwischt. aus drei verschiedenen Teams. Wir haben einmal Ferrari, wir haben einmal McLaren und wir haben einmal Alpine, die es getroffen hat. Es ging ja schon los, relativ früh zu Beginn der Saison diesen Jahres in China. Einen Tag zuvor am Samstag noch Hamiltons großer Triumph, in Anführungsstrichen, der Sprinterfolg, von dem heute ja auch keine Sau mehr spricht, weil er in der Fülle der weiteren Rennen und des weiteren Rennverlaufs...
Warte mal, der Nico Hülkenberg, der wurde auch disqualifiziert in Bahrain. Stimmt.
So, hast du dann aber vergessen. Stimmt, genau. Nico Hülkenberg, dann haben wir auch noch. Dann haben wir sechs Fahrer aus vier verschiedenen Teams.
Ja.
So, ich fange jetzt aber trotzdem mal mit Ferrari an.
Ja.
Da waren es zwei unterschiedliche Verstöße bei Leclerc, weil es untergewichtig war. Man hat das Minimalgewicht nicht eingehalten, man war drunter. Bei Hamilton war es das, was wir bei McLaren später in Las Vegas erlebt haben, dass der Unterboden zu weit abgeschliffen wurde. Und das führte dann in der Folge zu der Doppeldisqualifikation von Ferrari. Am Samstag noch so dieses... wo Millionen von Hamilton-Fans motiviert waren, der Hoffnung waren, jetzt hat er so quasi den Durchbruch, jetzt hat er den ersten kleinen, großen Erfolg, stand auf dem imaginären Podium, also eins, was es nicht gab. Und am nächsten Sonntag oder am nächsten Tag, keine 24 Stunden später, da gab es dann die bittere Enttäuschung, die große Ernüchterung, die Doppeldisqualifikation. Dann gab es eine Nullnummer. Das ist ja nur eines von vielen Ferrari-Momenten in diesem Jahr, wo es einfach nicht lief. Und was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass das Ferrari am Ende nur auf P4 in der Konstrukteurswertung gelandet ist. McLaren, du darfst gleich die anderen beiden noch erwähnen. Die nächste Doppeldisqualifikation haben wir dann vor ein paar Wochen erlebt, vor drei Wochen. In Las Vegas, Lando Norris und Oscar Piastri, beide auch, weil der Unterboden übermäßig abgenutzt wurde. Also das, was wir schon bei Lewis Hamilton erlebt haben. Und auch da war es natürlich noch mal bitterer, weil man wirklich Position, was war es, glaube ich, 1 und 2?
In Vegas.
Oder 1 und 3? Nee, Max Verstappen hat das Rennen gewonnen.
Ja,
hat
nee, das waren 2 und 4.
2 und 4, so, ja. Richtig, 2 und 4. Ja, und der große Profiteur war Mercedes in dem Fall, weil die natürlich massiv aufgerückt sind und am Ende dann dadurch auch, nicht nur, aber auch dann ihren zweiten Platz, die Vizemeisterschaft in der Konstrukteurs dann absichern konnten. Ja, war natürlich auch ziemlich bitter, was natürlich auch gerade im erbitterten WM-Kampf ein großer Rückschlag zu sein schien. Aus Sicht der Konstrukteurswelt war der Drops eh schon längst gelutscht. Da konnte eh kein anderes Team mehr Platz 1 streitig machen. Aber gerade im Kampf um den WM-Titel war das natürlich ein herber Rückschlag.
Ja, das stimmt. Also das war schon so ein Moment, wo man sich mit beiden Händen an den Kopf gefasst hat und sich gedacht hat, was macht ihr da schon wieder?
Aber es hat sich ja angekündigt.
So, ja, ne? Durchaus.
Also man hat es im Rennen ja gesehen. Norris, ja. Ne, da war ja, also da sind ja auch nicht die Funken zu sehen gewesen.
Genau, bei Piastri ja noch mehr sogar. Also,
ja, und am Ende gab es auch den Funkspruch. Auf einmal hat er erstmal, dass sie quasi langsamer fahren sollen. Erst hat man die Sorge gehabt, dass möglicherweise der Sprit nicht reichen könnte. Und dass das, weil das war ja die erste Meldung, die es gab, dass da möglicherweise eine Disqualifikation droht wegen zu wenig Sprit. Und am Ende war es dann der Unterboden, der dann zur Disqualifikation geführt hatte.
Ja, das sollte einem Weltmeisterteam eigentlich nicht passieren. Also, dass die Teams am Limit operieren, das ist ja logisch. Also, da versucht ja jeder das letzte... Ja, ich glaube, Fünkchen passt in diesem Kontext sogar ganz gut. Das letzte Fünkchen aus dem Auto rauszuholen, das ist ja auch total verständlich. Was mich aber an der Situation so gestört hat, ist, wie McLaren das am Ende verargumentiert hat. Mit den Aussagen, ja, wir hatten ja eigentlich nur ein richtiges Training, weil zwei Sessions, die waren ja unterbrochen, abgebrochen wegen Regen und Unfällen, glaube ich, war es. Ne? Nee, Gullideckel. Der Gullideckel war es schon wieder, genau. Dass man dann sagt, ja, aber wir konnten das ja nicht richtig erproben und deswegen haben wir das halt falsch gemacht, da haben uns die Daten gefehlt. Zuerst einmal, man ist ja schon 2 Jahre vorher da gefahren. Also grobes Gefühl hat man ja. Klar, die Gegebenheiten sind dieses Jahr.
Das war doch ein Sprint. Das war doch ein Sprintwochenende Las Vegas. Deswegen gab es nur dieses eine freie Training.
Das war ein
Training.
Sprintrennen, ja. Nee, das war kein Sprint.
Las Vegas war doch. Daniel war Las Vegas Sprint. Ich meine, Las Vegas war doch Sprint, oder? Katar hatten wir Sprint. Nee, Las
Brasilien war ein Sprint.
Okay, dann war, ja, ich hatte das irgendwie noch. Man siehst du, diese
Saison ist schon noch nicht. Las Vegas war kein Sprint. Es war kein Sprint. Ja. Es gab 3 Trainingseinheiten, aber davon konnte nur eine richtig stattfinden. Wegen
ja, das ist ja schön, weil es auch geregnet hat und alles.
Regen, ja. Gullideckel, ja, das waren ja, so die ja, Hauptdinger. Ja. Ja, aber wo ich mich dann halt im Nachhinein, wo ich mir dann noch denke, okay, es sind aber 10 beziehungsweise 9 andere Teams, die ja genauso viel Trainingszeit hatten wie ihr und die haben es ja auch hinbekommen. Und deswegen, das ist... Ja, das darf dir eigentlich in so einer Phase im Weltmeisterkampf, darf dir das nicht passieren. Und da darf man sich halt auch wirklich mal gegen die Stirn schlagen und sagen, nee, so wird das nichts. Und ich sage mal, wäre keiner von den McLaren am Ende Weltmeister geworden, dann hätte ich das auch nachvollziehen können. Weil so Situation dann, ja, ne, damit begreift man sich dann halt selber. Wie gesagt, es sind nicht die Einzigen, denen das passiert sind.
Ja, aber McLaren hat es ja übers Jahr hinweg des Öfteren gezeigt, dass sie fragwürdige Entscheidungen treffen, die zumindest mal in der zweiten Saisonhälfte.
Gut.
Aber das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Und
ja,
da kannst du eine eigene Folge mitfüllen, um über die ganzen McLaren-Fehlentscheidungen, Fehler ja, an sich noch zu sprechen.
Das da also würde das ich jetzt ja auch nicht als fragwürdige Entscheidung betiteln. Man wusste es scheinbar nicht besser. Also sieht man ja, sie wussten es nicht besser, sonst hätten sie es ja wahrscheinlich hinbekommen. Aber ja, da hat man sich halt...
Nein, sie haben das besser. Na, natürlich, du musst ja, du gehst ja bewusst ein Risiko ein.
Ja, klar.
Wenn du so weit am Limit fährst, es muss dir ja klar sein, dass das passieren kann. Und wie du ja schon eigentlich auch richtig formuliert hast, 9 andere Teams haben es richtig gemacht. Also diese ganze Argumentation mit den Trainings und so weiter, das ist ja alles, kannst du ja alles komplett in der Pfeife rauchen. So, also man wusste es schon, nur man ist dieses Risiko einfach bewusst eingegangen. Das muss man
ja,
einfach
klar,
sagen.
Ja, klar, man hat sich da verschätzt.
Und dann ist es eine Fehlentscheidung. Schlichtweg, das hat ja nichts mit Naivität zu tun, dass man auf einmal völlig davon überrascht war. Man musste davon ausgehen, dass das passieren kann, wenn man wirklich so weit am Limit operiert, wie es dann eben dazu geführt. Ist ja bei Ferrari das Gleiche auch.
Obwohl man da ja wegen 2 verschiedenen Sachen noch disqualifiziert wurde. Also
das ist auch nochmal ein Kunstwerk, ne? dass du es schaffst, als Team 2 Fahrer nachträglich zu disqualifizieren, weil du 2 Fehlentscheidungen triffst. Das ist eigentlich nochmal, ja, man muss sagen, es ist Ferrari-like. Ne? Also das schaffen die. Die schaffen es ja auch nur 3 frische Reifen zum Boxenstopp zu bringen, ne? Wo du dich fragst, ja, okay, gut, mir wäre jetzt neu, dass ein Formel-1-Auto nur noch 3 Reifen hat. Das ist Ferrari-like, kann man sagen. Das ist halt einfach, das ist ein Chaosladen, ein Chaosschub. Das haben sie dieses Jahr auch bewiesen, dass da irgendwie nichts zusammenspielt. Ja, bei McLaren tut, da hat man wenigstens nur einen Fehler gemacht, aber den halt 2-mal.
Ja, aber haben wir eben schon angesprochen, es gibt auch 2 andere Teams, die da noch Fehler gemacht haben. Aber sag mal, das hatte jetzt natürlich keine so großen Auswirkungen auf zumindest die Fahrerweltmeisterschaft. Für die Konstrukteure tut es natürlich weh. Ich weiß gar nicht, ob in dem Fall Punkte verloren gegangen sind. Ich kenne die Ergebnisse von damals nicht mehr. Aber ja, weil Pierre Gasly wurde in China ja auch direkt mit disqualifiziert. Der war nämlich auch untergewichtig. Und ja, der Nico Hülkenberg, der wurde in Bahrain disqualifiziert, weil auch er sich seine Planke zu weit abgefahren hat. Also das ist ein Problem, das ist zwar letztes Jahr auch schon vorgekommen. Ich weiß, letztes Jahr waren es Hamilton und Leclerc, damals noch in verschiedenen Teams. Aber die wurden ja dann auch nach Austin disqualifiziert. Und da ist ja noch so ein super lustiges Bild entstanden. Das wurde ja dann im China-Kontext direkt wieder ausgepackt und gesagt, so, da haben wir es. Die beiden, schon wieder. Ja, ist...
Musst du auch erstmal schaffen, ne? Also letztes Jahr in 2 getrennten Teams und dieses
zusammen.
Jahr im gemeinsamen Team und es wieder disqualifiziert.
Ja, vielleicht können sie den Trend ja im nächsten Jahr aufrechterhalten, wer weiß. Vielleicht wird das jetzt so eine jährliche Tradition. Es ist ja dann bei Hülkenberg auch schon so, weil der wurde ja auch letztes Jahr disqualifiziert und dann dieses Jahr auch. Letztes Jahr in Brasilien, wo er sich da von den Stewards wegschieben lassen hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Man muss dazu sagen, letztes Jahr noch in Diensten vom Haas, ne? Also auch da ja, die Erfahrung Haas, in zwei verschiedenen Teams. Ich habe dieses Bild aber jetzt nicht mehr vor Augen.
Der ist ja im Regen, ist er ja weggerutscht, dann ist der, hat er da gestanden, aber der hat festgehangen und dann haben die Stewards den rausgeschoben und er ist dann wieder ins Rennen eingestiegen, aber das darfst du ja gar nicht. Darfst ja keine Hilfe von außen in Anspruch nehmen.
Früher war das tatsächlich mal anders. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Michael Schumacher mal, ich weiß, vielleicht kann Daniel mal recherchieren, in welchem Rennen das war, ob man das auf die Schnelle rausfinden kann. Der ist damals im Kies gelandet, ich weiß nicht, welchem Jahr, es war aber schon zu Ferrari-Zeiten. Und da, ich weiß nicht, ob er sich, glaube ich, gedreht hat, ob es eine Kollision gab, dann hat er sich von den Marshalls tatsächlich, da hat er sie dann so hektisch hergewunken, so nach kommt her, helft mir. Und die haben ihn dann tatsächlich rausgeschoben und hat dann weiter am Rennen teilgenommen. Das ist heute undenkbar, das gibt es heute nicht mehr. Das ist
nicht mehr erlaubt, ja.
Nee, eben. Aber gut, heute hast du eh nur noch selten Kiesbett, wo das überhaupt passieren kann. Heute hast du ja eh viele Straßenkurse oder Stadtkurse.
Du musst eigentlich sehr schnell für bestraft, ja.
Ja, oder du landest halt direkt in der Wand, ne? Dann ist halt direkt Feierabend, da brauchst du halt niemanden mehr, den du da herbeorderst und der dich dann hilft, irgendwie rauszuschieben. Aber dieses Bild kam mir gerade, Schumacher, der hatte dieses Thema damals und da ist er rausgeschoben worden.
Ja, also das sind, ich weiß nicht, ich kann mich an keine Saison erinnern, wo wir so viele Disqualifikationen hatten wie diese Saison. Also ich kann mich letztes Jahr an eine erinnern, davor das Jahr, kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Und alles, was davor passiert, ist schon dreimal nicht.
Russell ist doch auch disqualifiziert worden. Russell. Das war ja auch letztes. Russell ist doch letztes Jahr auch disqualifiziert
worden. Stimmt, der hat die Reifen zu stark abgefahren gehabt. Spa, hat der noch den Sieg verloren hat gegen Hamilton.
Genau.
War das richtig. Letztes Jahr? Letztes Jahr hat Piastri in Spa gewonnen, das war 23.
Dann war es 23, ja.
Ja, so war es, genau. Aber gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir dieses Thema abhaken. Gibt es ja nicht so viel zu sagen, aber das ist auf jeden Fall mal so ein, ich will das jetzt nicht so sagen, weil das so richtig 2014 ist, aber so ein richtiger Facepalm-Moment. Ja, doch, ich spreche es aus.
Beim nächsten Thema haben wir ein bisschen mehr anzuteasern. Ich habe auch noch mal dazu ergänzend was, weil ich glaube, die Begrifflichkeit Red Bull Beben, Punkt 3, trifft es eigentlich. Also vor allem auch nach den jüngsten Aussagen von Helmut Marko, da gehe ich dann gleich mal ein bisschen näher drauf ein, finde ich ganz gut, weil es dieses Gesamtkonstrukt, auch nochmal was den Abschied von Helmut Marko betrifft, über den wir auch noch sprechen, ein bisschen in neuem Licht erscheinen lässt. Und da kann man schon, also das, was Red Bull dieses Jahr erlebt hat, ich sag mal als Verlängerung von 2024, spannend, was so ein Team alles erlebt hat oder ja selber dazu beigetragen hat, dass es für so viele Geschichten gesorgt hat, aber im Einzelnen.
Ja, ich fange einfach mal chronologisch an mit den Ereignissen dieser Saison. Ich glaube, das ergibt timeline-mäßig am meisten Sinn. Und ja, den ersten, in Anführungszeichen, Schocker, den gab es ja schon nach zwei Rennen. Und zwar ist ja Liam Lawson zum Beginn der 2025er-Saison ins Red Bull-Cockpit berufen wurde, als Teamkollege von Max Verstappen. So. Hat er sich drauf gefreut. Und ich sag mal, die restliche Saison im Racing Bull, die lief ja eigentlich bei ihm gar nicht so schlecht im Jahr 2024. Das heißt, man hat da ja schon auch gute Hoffnungen gehabt, dass das was werden könnte. Dann kann
Wobei es viele nicht verstanden haben, dass er nach 11 Einsätzen schon automatisch zu Red Bull befördert
ging
wird.
Ging schnell und da ist ein Yuki Tsunoda.
Ja, eben, der jahrelang schon in einem B-Team, ich sag mal, versauert hatte. Ne? Und dann kommt ein neuer Teamkollege daher, der ja dann auch noch Daniel Ricciardo quasi abgelöst hat, schon seine ersten Einsätze hatte, wo Ricciardo ja seinen Handbruch erlitt.
Genau.
23. Ja. Also für Tsunoda war das natürlich schon bitter.
Natürlich. Und
für Perez war es sowieso auch bitter, weil im Endeffekt Lawson profitierte durch den Perez-Rauswurf. Trotz eigentlich hätten wir ja dieses Jahr Perez sehen sollen oder wäre rein vom Vertrag her, wäre er immer noch der Teamkollege von Max Verstappen gewesen. Mhm. Aber ja, man hat dann doch eine Entscheidung getroffen, die man für längst überfällig gehalten hatte.
Ja. Genau.
Übrigens, ich kann es nochmal korrigieren, Schumi 2003, sagt mir gerade Daniel, am Nürburgring ist das tatsächlich passiert. Also in deinem Geburtsjahr, siehst du mal. Das
ist mein Geburtsjahr und auch noch relativ nah an meiner Heimat, ist doch schön.
Siehst du, nur hast du leider davon nichts mitbekommen.
Ich habe vielleicht, ich weiß ja nicht, was das Datum war, aber ja, ich habe nichts davon mitbekommen und in dem Alter war ich auch noch nicht am Nürburgring unterwegs. Ja, aber gut, kommen wir mal zurück zu Lawson. In seinen 2 Rennen bei Red Bull hat er sage und schreibe in beiden Hauptrennen sich auf dem letzten Platz qualifiziert und ist auch nicht wirklich darüber hinausgekommen bis zum Rennende. Ich glaube, sein höchstes war P18, sein höchstes Rennergebnis in den 2 Rennen. Also es war auf jeden Fall grottenschlecht. Und ich glaube, er ist sogar einmal DNF'd. Ich bin mir aber nicht gerade nicht ganz sicher. Ja, er ist in Australien gecrashed. Er ist in Australien gecrashed. Ja, ja.
Ich weiß nur, dass Helmut Marko, ich weiß nicht, ob es Helmut Marko oder Christian Horner war, ich glaube Marko war es, der Lawson gerne schon nach dem ersten Grand Prix ersetzt hätte. Aber Horner quasi so ein bisschen, wenn ich so dieses Bild richtig zusammenkriege, der hat dann dafür gesorgt, dass er doch noch bleiben durfte, ein weiteres Rennwochenende. Aber ja, wenn es nach Marco gegangen wäre, der wär Lawson schon direkt schon nach dem Saisonauftakt wieder rausgeflogen. Also da war die Lunte relativ kurz.
Das stimmt. Das hat mich tatsächlich auch, als dann der Rauswurf bekannt wurde, hat mich das schon überrascht. Also man weiß, der Geduldsfaden bei Red Bull ist schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr kurz. Also man bekommt ein Cockpit und man sitzt eigentlich gleichzeitig schon direkt auf dem Schleudersitz. Also man darf sich bei Red Bull nie sicher sein eigentlich.
Bei Perez war es aber anders, weil da war ja eher noch die große Überraschung. Ja. Obwohl er ja in diesem extremen Formtief drin war, hat er ja noch einen neuen Vertrag bekommen. Ja, dafür ist ja Horner noch stark kritisiert worden, weil er da derjenige war, der das durchgezogen hat mit dem neuen Vertrag. Nur es kaum eine andere Person innerhalb des Teams gab, die genau das befürwortet hat. Und das war ja auch so einer der Punkte, wofür man Horner oder was dann zu einem großen Minuspunkt geführt hat, was dann hinterher so diese Fülle an Fehlern waren, die dann ja zu dem führte, worüber wir gleich noch sprechen werden. Weil es blieb ja nicht bei Liam Lawson dann. Aber jedenfalls, Tsunoda bekam dann doch noch seine Chance.
Tsunoda hat dann seine Chance bekommen, das ist richtig.
Zum Heim-Grand Prix auch noch.
Ja, aber weiß ich nicht, die richtige Entscheidung war es ja offenbar nicht. Also jetzt ist die Saison vorbei, Tsunoda hat kein Cockpit mehr, der ist jetzt offiziell nur noch Reservefahrer bei Red Bull Racing. Aber hat mich jetzt auch nicht überrascht. Es hätte mich eher überrascht, wenn Yuki Tsunoda eingeschlagen wäre wie eine Bombe und dem Max Verstappen da um die Ohren fährt. Aber dass das nicht passiert, war ja klar. Schade drum, aber was hätte auch sonst...
Naja, wenn man sich fragt, warum Tsunoda überhaupt so lange blieb, glaube ich, muss man schon mal dazu sagen, hier, Cash. Die haben natürlich auch ordentlich reingebuddert, Honda, klar. Mhm. Das sind ja so die Förderer. Das ist überhaupt, glaube ich, auch so der Grund, warum Tsunoda überhaupt so viele Jahre im Red Bull-Kosmos unterwegs war. Ja. Ohne Hondas Unterstützung als Japaner wäre, glaube ich, er schon länger rausgeflogen. Wenn wir da mal an die letzten Jahre denken, er hat immer geflucht wie ein Rohrspatz. Ist ja regelrecht ausgetickt. Also da hast du ja schon Sorge haben müssen, um ihn anzusprechen. Und er ist schon hochgefahren. Aber ja, wenn man sich auch mal fragt, warum Tsunoda überhaupt so lange blieb, ja, es gab einfach schlichtweg keine Alternativen. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Und man wollte Hatcher nicht direkt als nächstes verbrennen. Aber dafür macht man dann vielleicht nächstes Jahr.
Mal nächstes Jahr würde ich mal abwarten. Also die Karten ja wieder neu gemischt. Vielleicht legt sich dann der Fluch des zweiten Fahrers. Vielleicht auch nicht. Aber ja.
Ja, aber du hörst ja als Team trotzdem auf Max Verstappen. Ist trotzdem die Nummer 1. Ja,
natürlich. Das weiß auch ein Hatcher.
Und das Auto wird trotzdem nach den Maßstäben und nach den Wünschen und Vorstellungen aus dem Verstappen-Lager geformt.
Natürlich, aber ich glaube auch, der Verstappen ist dankbar, wenn er nicht mehr so ein scheinbar unfahrbares Auto hat. Das meine ich damit. Also ich denke, vom Feeling her und so wird man dann nochmal dran arbeiten, aber ist ja dann auch mit den Ford-Motoren, das ist ja alles noch irgendwie in der Schwebe, ob das Ganze jetzt so gut funktioniert oder nicht. Aber das ist ein Thema für nächstes Jahr, das können wir jetzt alles noch nicht vorhersehen. Naja, wie gesagt, das war dann so der erste, ich würde sagen, das war noch der kleine Knall im Red Bull-Stall. Es war ein Knall, aber verkraftbar. Ich sag mal, der Lawson hat ja jetzt nicht direkt seine Karriere verloren.
Du darfst aber eins nicht vergessen. Es war, das war ja der erste von vielen frühen kleinen Knällen, was ist die Mehrzahl von Knall, weil die Saison 25 ja schon schlecht losging. Also das war ja schon zu 24 zu beobachten, dass Red Bull ja immer weiter zurückfiel und Max ja nur deswegen Weltmeister wurde, weil er ja durch den anfänglichen, dadurch, dass 24 anfänglich gut lief, konnte er quasi diesen Punktevorsprung ins Ziel retten und Weltmeister werden. Ja. Und Nui dann weg, das heißt, da waren ja mit Beginn von 25 waren viele ja gar nicht mehr da. Nui war weg, Wheatley war weg, noch einige andere, Rob Marshall, glaube ich, auch noch.
Ja, das war also, McLaren, ja.
Das Team hat viele, viele Schlüsselfiguren verloren und man hat das auch so ein Stück weit als Bestätigung gesehen, dass ja, von den Leuten, die da weg sind, natürlich auch dann diese sportliche Krise einfach immer tiefer wird. Ich erinnere mich noch, weil wir ja wahrscheinlich jetzt dann gleich zu Christian Horner kommen, das war der größte Knall, der dann folgt, ja. Und er noch so arrogant, auf so arrogante Art und Weise gesagt hat, wir wissen auch ohne Adrian Newey, wie man ein schnelles Auto baut. Nein, hat man nicht gewusst. Zumindest mal anfänglich hat man
es
nicht
gewusst. Ja, mittlerweile geht's ja. Also pace-technisch war der Red Bull ja dann zum Ende der Saison gar nicht mehr so weit entfernt. Ich glaube, das lag aber auch ein bisschen daran, dass McLaren relativ früh aufgehört hat zu entwickeln zum Saisonende hin. Also Red Bull hat...
Auch.
Ja, aber ist nicht der alleinige Grund.
Auch,
ja.
Genau. Matthias kam. Natürlich, der hat dann nicht sein technisches Know-how mit reingebracht und entscheidende Faktoren innerhalb des Teams verändert. Und das hat er dann zu einer spürbaren Veränderung geführt.
Und ich weiß noch, du warst bei seinem Wechsel zu Red Bull, warst du noch sehr skeptisch ihm gegenüber, ob er wirklich der richtige Mann dafür ist, erinnere ich mich noch dran. Aber sag mal, ich war da...
Ja, du musst dir auch mal überlegen, du hast 20 Jahre lang Christian Horner.
Ich verstehe, dass du dich damit schwer tust,
das heißt, dass ich mich damit schwer tue.
Mit dem Gedanken meine ich.
Viele andere taten sich auch schwer und haben natürlich ein großes Fragezeichen gesehen. Vor allem, wenn du dir heute mal ein Bild anschaust. Ne? Red Bull nur vor anderthalb Jahren. Ne? Da hattest du neben Max Verstappen, du hattest Nui, du hattest Marco, du hattest Horner, du hattest Jonathan Wheatley. Und wenn du dir heute dieses gleiche Bild nochmal anguckst, von diesen Leuten ist eigentlich noch da? So, ne? Also du hast so diese eigentliche, wenn du noch weiter zurückgehst, früher noch Mateschitz noch, der auch wirklich so über allem stand. Ja, aber trotzdem über alles stand. Und da ist es ja, glaube ich, berechtigt, dass man Zweifel hat, ob jemand Neues, der daherkommt, auf einmal wirklich so, es gab ja auch viele, die Horner vermisst haben. Wenn wir jetzt quasi auch mal zu Horner kommen, der dann nach den ganzen, es ist ja nicht nur dieser sportliche Misserfolg gewesen, es waren ja auch mehrere
andere Puzzleteile. Dinge dran,
ja. Das fing ja im Endeffekt, man musste vor dem Interview, das erwähne ich dann gleich, oder komme ich dann gleich darauf zu sprechen, man hat eigentlich gemeint, bisher, dass diese ganze Causa um Horner erst im Frühjahr 2024 begonnen hat. Aber das ist ja, wie ich gleich noch erwähnen werde, völlig falsch.
Ja, gut, das wusste man jetzt natürlich lange Zeit nicht. Jetzt weiß man das. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich überlasse das dir dann, weil ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit, mich da reinzulesen.
Wir müssen es nochmal klar betonen. Wir kommen jetzt zwar zu dem Punkt, dass Christian Horner dann, und das war, also es wurde ja schon 2024 darüber diskutiert und immer wieder gab es auch solche Spekulationen. Genau, dass Horner tatsächlich vorm Ausstünde. Wir hatten ja 2024, wenn man überlegt, das war ja sehr offensichtlich, wie gespalten dieses Team damals war. Wir hattest dieses Horner-Lager mit Charlem Jovicja, dem thailändischen Mehrheitseigner von Red Bull. Und du hattest dieses österreichische Lager mit Nui, mit Marco, Verstappen. Mit den Verstappens. So, ne? Du hast es ja wirklich, da gab es ja mal so diese Siegerehrung, wo das wirklich so offensichtlich war, dass da ein richtig großer Bruch da war.
Ja.
Und das führte ja dann irgendwann auch dazu. So. Und dann, wir hatten den Machtkampf zwischen Horner und Marco Anfang letzten Jahres, wo Minzlaff extra anreisen musste, um ein bisschen zu schlichten.
Ja,
da ist schon viel passiert. So. Also dass es passieren kann oder auch vielleicht wird, vor allem auch nach dieser sportlichen Krise, die sich ja zu Beginn des Jahres immer weiter herauskristallisiert hat, das war per se nicht die Überraschung. Die Überraschung war eigentlich viel mehr, dass man es dann nach einem Grand Prix, es war nach Silverstone, dass man ihn da quasi inmitten der Saison rauskegelt. Das war eigentlich so diese größte Überraschung. Nicht, dass es passiert ist. Ich hätte damit gerechnet, also wenn der Verlauf so geblieben wäre, Horner wäre dann, also dass er zum Ende der Saison gehen musste. Dass man sagt, okay, komm, lass mir den jetzt noch machen, ne, dass nicht noch mehr Unruhe innerhalb des Teams passiert.
Ja.
Lass ihn mal noch werkeln so und dann machen wir einen klaren Schnitt. Die Saison ist beendet und dann gehen wir voll ins 2026 und strukturieren um. Aber dass man es noch nicht mal bis zur Sommerpause abgewartet hat, das kam auch noch dazu.
Ja,
man hat ja noch nicht mal diese vierwöchige Sommerpause abgewartet. Man hatte wirklich, ja, man muss ja sagen, man wollte ihm keine weitere Sekunde mehr gewähren. Es musste dieser Cut und das war nach Silverstone.
Ja, das war ein Knall. Also als ich die Nachricht auf meinem Handy gesehen habe, war ich so, okay. Also war ich echt, ich war nicht geschockt, also nicht im negativen Sinne. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh nein, Kacke, jetzt ist er weg.
Ja, du bist ja nicht der große Verfechter von Horner, wie wir mittlerweile
wissen. Nee, aber was man ihm auch so nachsagt, glaube ich, ist das jetzt auch nicht ganz ungerechtfertigt, dass ich da eine kleine Dissympathie habe. Also auf menschlicher Ebene, gell? Aber ich kenne den Mann am Ende vom Tag nicht und kann da natürlich kein Urteil drüber fällen. Aber ja, darum geht es auch nicht, ob ich den jetzt mag oder nicht. Aber wie gesagt, es hat mich überrascht. Hätte ich so nicht kommen sehen, weil er ja auch schon sehr verbissen war, auch an seiner Position. Also dass der nicht gehen wollte, ist kein Geheimnis. Der hätte das auch wahrscheinlich noch gemacht, bis er so alt wäre wie Helmut Marko jetzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das noch viele, viele Jahre durchgezogen hätte. Ja, aber
wenn du mal überlegst, als Red Bull zu 2024, wo die Gerüchte ja schon um diesen Skandal, ob das jetzt ein, wir werden es ja nicht wissen, dieser Prozess mit seiner Ex-Assistentin ist ja zu Ende. Da ist ja ein bisschen Geld geflossen, wenn man den Berichten so glauben darf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nie die reine oder die Wahrheit erfahren, die da passiert ist. Aber das, was damals berichtet wurde, ließ tief blicken. Und da gab es ja dann letztlich die Vorstellung vom letztjährigen Auto, vom RB20 dann letztlich. Und Adrian Newey, der hat das Auto erst bei der Präsentation laut Berichten gesehen. Also man hat da schon gemerkt, wie tief der Graben zwischen Horner und Newey da schon ist. Und dass da überhaupt keinerlei Wertschätzung mehr da ist.
Ja.
Der im Endeffekt so, ich sag mal so sinngemäß, eigentlich Newey behandelt hat wie, wir brauchen dich nicht. Ne? Also so, du bist nicht der, du bist nicht Gott. Wir haben gute Leute, die das auch können, ne? Weil die große Hoffnung auf Pierre Vacher, nee, wir brauchen dich nicht. Also auch dieses Signal, was man an ihn gesendet hat, diese Undankbarkeit nach all den Jahren des Erfolgs, das war natürlich auch mit ein Grund, dass das Verhältnis da wirklich so tief zerbrochen war, dass Newey, das war, als er seinen Abschied verkündet hat, das war ja dann auch keine Überraschung. Die Überraschung war, wenn überhaupt, vielleicht, dass er sich in seinem hohen Alter dann auch noch wirklich in einer komplett neuen Herausforderung stellt und wie wir ja heute wissen, noch zumindest mal vorübergehend, einer weiteren Herausforderung, nämlich die des Teamchefs zu werden, was ja auch ein bisschen kritisch beäugt wird, aber okay, gut, ist ja nochmal ein anderes Thema. Also man hat da schon gesehen, dass die Gräber tief sein müssen zwischen allen Beteiligten.
Auf jeden Fall, also von dem, was man ja schon nur nach außen verlauten lässt, beziehungsweise verlauten lassen hat, nicht das schönste Arbeitsklima. Also ich glaube, so kann man es ganz gut auf den Punkt kriegen, ne? Also
schöne Überleitung, da will ich mal ansprechen. Helmut Marko, wie wir jetzt natürlich auch wissen, der hat sich jetzt nach Abu Dhabi verabschiedet.
Genau.
Ich glaube, man kann auch eins mittlerweile sagen, so ganz freiwillig war der Rücktritt tatsächlich dann auch nicht. Also das hat Helmut Marko ja selber auch jetzt zugegeben. Es gab jetzt ein Interview mit dem niederländischen Telegraph, das am Sonntag veröffentlicht worden war. Und man hat einen Helmut Marko so noch nie erlebt. Er hat ja zwischen Abu Dhabi und jetzt dem Interview mit dem Telegraph, hat er ja schon Interviews gegeben mit dem ORF, mit kleinen Zeitungen in Österreich, RTL ebenfalls. Und da klang das alles noch so wie, okay, es war der verpasste Titel und er hat, Zitat, es auch für persönlich genommen, waren seine Worte. Aber das alles ist eigentlich jetzt schon wieder kalter Kaffee, weil er seine Aussagen selber nochmal komplett neu getätigt hat. Und wenn man von den vergangenen Jahren spricht, ich zitiere auch mal Helmut Marko, diese letzten Jahre mit Horner waren nicht angenehm. Es wurde mit schmutzigen Tricks gespielt. und hat dann auch ein paar Beispiele genannt. Horner habe systematisch versucht, Marco zu diskreditieren. Hat als Beispiel genannt 2024, da ging es um eine angebliche Aussage über Sergio Perez, die öffentlich gegen ihn verwendet worden war. Hat Marco auch gesagt, das war alles erfunden. Oder auch eine Aussage über die Motorenentwicklung, die sei frei erfunden gewesen. Und auch da Helmut Marco offen wie nie, ich habe das nie gesagt, aber Horner wollte das nutzen, um mich suspendieren zu lassen. Also das sind Worte, die sind nicht mehr interpretationsfähig, die sind klar in ihrer ja. Formulierung. Das kannst du nicht so oder so deuten, das ist klar. Und das zeigt deutlich, wie tief dieser Graben zwischen beiden auch war. Und man hat sich ja immer auch gefragt, wir haben vorhin dieses Bild gehabt mit diesem thailändischen Lager und diesem österreichischen Lager. So, und das hat ja Marco auch in dem Interview auf den Blick gewährt, als dann Dietrich Mateschitz damals gestorben war. Das dann hat Marco auch so begründet, dass er, Zitat, alles getan hat, um Jovicas Unterstützung zu bekommen. Ja. Also sich regelrecht eingeschleimt hat, so, um quasi so der Liebling der thailändischen Seite oder Familie zu werden. Und Marco, der dann aber auch beschreibt, und ich habe alles für Österreich getan, um genau das zu verhindern. Also da siehst du, da haben zwei Akteure auf unterschiedlichen Fronten gegeneinander gekämpft. Horner eben quasi für die thailändische Seite und Marco für die österreichische Seite. Also da sieht man diese tiefe Spaltung. Und Marco hat ja auch beschrieben, wie es dann zu diesem Wendepunkt kam. Das war dann eben in diesem Jahr, dass er zunehmenden Rückhalt eben in Thailand verloren hat. Und auch alleine diese Aussage, wir konnten immer mehr beweisen, dass Horner über alles gelogen hat. Als Schalem das realisiert hat, ist er zu Sinnen gekommen. So, also ja, das ist ja. Und vor allem auch noch mehr, vor allem, und ein Satz auch noch, vielleicht so der brisanteste von allen in den Aussagen, er hat ein Stück weit auch ein bisschen mit Red Bull abgerechnet, weil es gab ja diese Pressemitteilung von Red Bull, es gab dieses Social Media Posting, wo man Helmut Marko ja gedankt hat. Das war ja Helmut Marko alles zuwider. Also er wollte ja, hat ja selber, ich zitiere einfach mal, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe diese sinnlose Pressemitteilung nicht gelesen. Und da sieht man auch einfach mal, dass dieser Rücktritt nicht so ganz so freiwillig war, weil, Zitat, in kurzer Zeit hat sich im Team sehr viel verändert. Man denkt, man kennt die Menschen gut. Also das heißt, wir reden ja nicht nur über Horner, über diese Spaltung, sondern da muss es ja noch andere Akteure gegeben haben. Diese Menschen, also das kann Minzlaff durchaus sein, weil er das Sagen ja in dem Laden hatte. Minzlaff ist ja auch wahr, der dann letztlich in Zustimmung mit den Thailändern Horner rausgeworfen hat. Zitat, man denkt, man kennt die Menschen gut, aber dann stellt sich heraus, dass man es doch nicht tut. Also das heißt, da scheint auch etwas vorgefallen zu sein, was sein Bild verändert hat über gewisse Menschen. Wir wissen nicht über wen, da will er ja offensichtlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da scheint es ein paar verantwortliche Akteure zu geben, von denen er zuvor ein anderes Bild hatte, aber dieses Bild sich verändert hat. Und er dann wahrscheinlich im Zuge dessen gesagt hat, okay, mit diesem Red Bull, insoweit es sich jetzt verändert hat, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und dann nutze ich das jetzt als Gelegenheit, um mich einfach zurückzuziehen. Also so ganz so freiwillig, wie wir das letzte Woche auch in unserer Spezialsendung hatten, ne, weil das ja dann, sind auch viel kritisiert worden so, und weil Marco selber das ja auch so dargestellt hatte, als wäre das alles so super freiwillig und ja, der verlorene WM-Titel. Nein, das war viel mehr dahinter. Also es war nicht so freiwillig. Klar ist der Mann nicht mehr der Jüngste mit 82, aber ich glaube, er hat noch einen Vertrag gehabt. Er hätte das mit Sicherheit, wenn sich das, wie er selber beschreibt, wenn er diese Enttäuschung nicht gehabt hätte bei verschiedenen Akteuren und sich Red Bull nicht so aus seiner Sicht zum Negativen verändert hätte, ja, dann hätte er seinen Vertrag auch nächstes Jahr noch locker absolviert. Ja. Also so ganz so freiwillig war dieser Rücktritt nicht.
Das mag sein, was man ja auch dazu sagen muss. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel davon stimmt, aber das hast du sicherlich auch gehört und auch schon andere, dass er zumal auch die letzten Personalentscheidungen, die er getroffen hat, Stichwort Lindblad und dann da irgendwie seinen eigenen Weg gefahren ist, ohne Absprache mit Red Bull. Und dass das natürlich dann auch Konsequenzen von Red Bulls Seite aus mit sich ziehen kann, das ist ja verständlich. Also jetzt ist ja der Alex Dunn, der ist ja jetzt ne, der ist ja bei McLaren weggegangen, der befindet sich jetzt auch gerade im Rechtsstreit mit denen, wird dann von Red Bull signiert, von Helmut Marko scheinbar. Jetzt hat Red Bull den Vertrag aufgelöst und jetzt steht er komplett ohne da. Also das ist ja irgendwie total groteske Situation.
Ja, als Fahrer für so ein junges Talent ist es natürlich
ist nicht schön.
Eine miserable, beschissene Situation. Ja, also. Aber Marko war eigentlich immer gerade für die Nachwuchsförderung zuständig.
Natürlich,
Was man nur daraus schließen kann, ist, dass diese offensichtliche Freiheit, die er früher hatte, und er war ja mit in der Führungsriege von Red Bull, und er hat ja Verstappen, Vettel, das fällt ja quasi auch unter seine Ära. Es war ja seine Entscheidung, die hat er ja gefördert. Man spricht ja nicht grundlos von, dass er der Förderer von Vettel und Verstappen war. So, dass aber es Akteure gab, und da lässt sich nur drauf schließen, dass es ein Oliver Minzlaff, weil er ist Geschäftsführer der österreichischen Red Bull GmbH, dass er mit diesen Entscheidungen oder mit diesem, wie es Marko in den Jahren immer gemacht hat, so nicht mehr einverstanden war. Und deswegen, da würde der Satz von Marko schon Sinn machen, dass scheinbar ihm Vertrauen abgesprochen wurde oder Handlungsfreiheit abgesprochen wurde, dass er sich dann wahrscheinlich gesagt hat, okay, wenn ich das alles nicht mehr darf und das konträr zu dem ist, wie es früher war, dann macht euren Scheiß alleine.
Ja, aber also, dann muss man sich auch wieder fragen, okay, warum wird ihm dann auf einmal Vertrauen abgesprochen? Also wird er auch irgendeinen Hintergrund haben. So, musste ich jetzt mal so von der Seele reden.
Ja, aber man muss aber dazu. Ja, es sind. Gut, ich sag mal, wer hat denn die Entscheidung getroffen, Tsunoda reinzusetzen? Da war Marko mit beteiligt. Okay. Wer hat entschieden, Liam Lawson zu verpflichten und zu Red Bull reinzusetzen? Also, man muss schon auch dazu sagen, Marko hat ja nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Also, er hat zwei Weltmeister hervorgebracht, die haben dem Team 8 Fahrertitel zustande gebracht. Das ist ein großartiger Erfolg. Ja. Aber es sind halt auch Entscheidungen getroffen worden. Klar, du kannst nicht jede Entscheidung immer richtig treffen. Jeder trifft nicht jede Entscheidung richtig so. Aber scheinbar muss das wohl bei Red Bull ausgereicht haben, zu sagen, okay, pass auf, das waren hier offensichtliche Fehlentscheidungen. Bevor du noch eine Fehlentscheidung triffst, machen wir das jetzt künftig. Und hat dann einfach quasi... Vielleicht sind diese Verträge deshalb aufgehoben, oder dieser Vertrag mit Alex Dunn, weil man sagt, okay, er hatte schlichtweg keine Prokura mehr. Und damit sind die Verträge nichts mehr wert. Ja. Dass es dann heißt, so, der Vertrag hätte mit mir, also mit Minzlaff, geschlossen werden müssen. Er hätte unterschreiben müssen. Oder jemanden, der ihm die Prokura gegeben hat. Vielleicht hat Marko diese geglaubt, er hat sie noch, hat sie eigenständig umgesetzt, und dann kam dieser große Knall, dass dann Minzlaff gesagt hat, pass mal auf, Freundchen, du hast hier keine Prokura mehr. Also diese Verträge sind nichts mehr wert. Also ja, Lindner ist Teil Red Bulls, also wird ja nächstes Jahr ja auch in die Formel 1 wechseln. Aber Alex Dunn, ja, das ist natürlich bei McLaren verbrannte Erde hinterlassen. Die Aussagen waren ja auch deutlich, man wollte ja noch nicht mal großen Statement dazu abgeben, also da war man ja auch ziemlich, weil man ja auch sprach von sofortige Trennung, das ist ja meist immer nichts Gutes. Ja. Und bei Red Bull, ja, jetzt stehst du ohne Perspektive da, ne? Also, ja, das ist, aber ich glaube, das sind alles solche Sachen, das, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, so freiwillig war das alles nicht. Und wenn Marko auch das als sinnlose Pressemitteilung schreibt, da muss man sich ja fragen, was ist denn Teil dieser Pressemitteilung? Es sind die Worte von Oliver Minzlaff, die da drin vorkommen. Es sind die Worte von Laura Mattis, die da drin vorkommen. Die nehmen einen großen Teil in dieser Pressemitteilung ein. Und das waren ja von Minzlaff sehr lobende Worte, die ja so klangen wie, ach, wir bedauern es. Ja, nein. Und wenn Marko das als sinnlose Pressemitteilung beschreibt, dann bedauert Minzlaff, dann bedauert Red Bull zumindest mal die Führungsriege, nichts daran. Dann ist man froh, weil man endlich den auch abgesägt hat, den man absägen wollte. Und dann sind wir genau wieder an dem Punkt, wie wir letzte Woche berichtet haben, wir reden nicht von Freiwilligkeit. Er wurde dann letztlich dazu gedrängt zu gehen, indem man seine Entscheidungshoheit so weit eingeschränkt hat, dass er sich auch vielleicht selber gefragt hat, okay, was will ich hier dann eigentlich noch? Dann gehe ich. Dann sind wir genau wieder an dem Punkt, dann ist... dann ist das ein Rücktritt, ja, offiziell, er ist einer Entscheidung zuvorgekommen, weil ich glaube schon, ich hätte das Winslow durchaus zugetraut. Da hätte man wahrscheinlich, man hat Horner rausgeschmissen, was für viele undenkbar schien. Weil der, so wie der Kaiser oder der Präsident quasi, ne, also das Urgestein Red Bulls, hat man ja auch nicht gedacht, dass der wirklich mal rausfliegt. Nach den ganzen Eskapaden und, zack, ist dann doch raus. Und ich glaube, mit Marco hätte man es vielleicht sogar genauso gemacht.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt sehr lange darüber geredet und ich glaube, das bringt es auch ganz gut auf den Punkt. Red Bull war ein einziges Chaos dieses Jahr. Also war viele Ups und Downs. Man konnte sich dann am Ende der Saison nicht dafür belohnen, dass man ja dann doch noch sehr nah dran war an der Weltmeisterschaft. Aber ja, ich bin...
Ich zitiere zum Schluss mal noch Helmut Marko. Also er macht Horner mitverantwortlich für den verloren gegangenen WM-Titel. Zitat, wir mussten etwas unternehmen, weil die Leistung zu wünschen übrig ließ. Hätten wir das früher getan, wäre Max Verstappen Weltmeister
geworden. Ja, hätte Fahrradkette.
Wir wissen jetzt nicht, was damit gemeint ist.
Ja,
in welchen Bereichen und wo eben. Horner offensichtlich Fehler gemacht hat.
Ja.
Aber klar ist, man sieht ja, ich sag mal, das ist ja auch keine Spekulation. Guck dir Red Bull vor Silverstone,
klar,
oder noch mit Silverstone und dann danach. Also vor allem nach der Sommerpause dann mit Lauro Mattias. Also es scheint ja gewisse Veränderungen gegeben zu haben, die letztlich aber zu spät gekommen sind. Und wo Marco heute sagt, okay, wenn wir früher gehandelt hätten, wäre Verstappen heute Weltmeister. Und das, ich sag mal so, nach dem Verlauf zumindest mal, ist das ja nicht rein spekulativ. Man hat ja die Fortschritte gesehen, die unter Mattias passiert sind.
Ja, es ist möglich. Ich meine, rausfinden werden wir es jetzt auch nicht mehr. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das dann nächste Saison aussieht, weil das ist ja dann wirklich die erste volle Saison, wo diese ganzen altbekannten Red Bull-Figuren nicht mehr im Rennstall sein werden. Ich bin mal gespannt, wie die sich da organisieren. Also
ich bin mal noch gespannt. Eigentlich hieß es ja, dass es keinen Nachfolger für Marcos Position geben soll. Ralf Schumacher, der sprach ja jetzt von einer kleinen Bombe, ohne einen konkreten Namen zu nennen. Er scheint zu wissen, um wen es sich handelt. Ist natürlich auch wieder spannend, darüber zu philosophieren. Wenn von einer kleinen Bombe, dann ist es ja keine kleine Nummer. Horner jetzt, er kommt jetzt aber nicht mit Horner, oder? Das wäre eine große Bombe.
Nee, ich sag ja kleine Bombe. Nee, warum denn Horner? Ja, der setzt keinen Fuß mehr bei Red Bull rein. Nein, aber wenn man jetzt... Die kleine Bombe wäre Sebastian Vettel. Das wird schon seit Ewigkeiten rumgerumort. Und wenn sich das jetzt bestätigen würde, dann wäre es keine große Überraschung, weil schon so oft drüber gesprochen würde. Ich sage nicht, dass ich das für realistisch halte, aber ich glaube es auch nicht. Aber das wäre in dem Sinne eine kleine Bombe in meinen Augen.
Nee, fände ich nicht. Wieso? Weil der Name kursiert ja schon. Da wird ja schon ewig mit Red Bull. Marco hat es ja auch vehement dementiert gehabt, dass da...
Eben.
Auf Vettel selber, dass da Gespräche stattgefunden haben, aber man nicht zum Ziel oder die nicht zum Ziel geführt haben. Das wäre auch keine Bombe, weil, okay, dann, okay, doch, Vettel. Also, ich weiß nicht, das wäre auch für mich keine kleine Bombe. Also, eine Bombe, kleine, ne, also das, was hoch, ja, aber das, was hoch geht, also, da muss schon ein anderer Name. Also, für mich wäre eine kleine Bombe, wenn auf einmal Jos Verstappen in irgendeiner Funktion bei Red Bull wäre. Das wäre für mich eine kleine Bombe. Weil der auch polarisiert und das würde Schlagzeilen mit sich bringen. Ich glaube, Ralf, wenn es wirklich Vettel wäre, ja, der würde ihn schon auch ins Gespräch bringen und es wäre keine kleine Bombe. Das wäre eine fragwürdige Entscheidung höchstens.
Ja. Sehen wir ja dann, wenn es soweit ist. Entweder da kommt jemand oder da kommt halt keiner. Das werden wir dann wahrscheinlich bald wissen. Nicht mehr dieses Jahr wahrscheinlich, aber dann gehe ich mal von aus
nächstes Jahr. Wer weiß.
Ja, ich glaube, die Leute wollen jetzt auch erstmal Weihnachten feiern und so. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt noch schwer Arbeitsverträge verzeichnen. Aber ja, wollen wir vielleicht das Thema Red Bull hinter uns lassen und zu jemandem gehen, der im Gegensatz zu Max Verstappen keinen Aufschwung erlebt hat zum Ende hin der Saison, sondern eher einen kleinen, er war schon ein großer Abschwung, kleiner Abschwung war es nicht. Und zwar es geht um Oscar Piastri, der vom absoluten Titelkandidaten mit über 100 Punkten Vorsprung zwischenzeitlich zum Problemfall geworden ist, wo man sich wirklich gefragt hat, oh je, wo führt das Ganze hin? Das Ganze ging ja im sehr, sehr stark diskutierten Monza los, nach der so berühmt-berüchtigten Teamorder. Kann ich gerne euch nochmal abholen. Es ging darum, dass Jan Norris einen verpatzten Boxenstopp hatte und dadurch die Position an Oscar Piastri verloren hat. Und anstatt, dass McLaren das Renngeschehen so hinnimmt, wie es halt gelaufen ist, weil Boxenstops gehören ja bekanntlich zum Rennen dazu, hat man halt Oscar Piastri angefunkt und gesagt, okay, lass den Lando bitte vorbei, weil der war ja vorher vor dir und der kann ja nichts für den schlechten Boxenstopp. Der Oscar hat ihm sogar Platz gemacht, nicht ganz bereitwillig, aber er hat es gemacht. Und ja, irgendwie die Rennen danach, das hat sich so, ja, ich würde schon sagen, bis Las Vegas auch durchgezogen, wo dann auf einmal irgendwie gar nichts mehr ging. Und ich würde sagen, der absolute Tiefpunkt war Baku, wo er sich sowohl im Qualifying als auch im Rennen schon in den ersten paar Kurven in die Wand gehauen hat und sein eigenes Rennen beendet hat. Also das waren keine äußeren Faktoren oder so, die da mitgespielt haben. Das war wirklich Oscar Piastri ganz alleine. Und ja, es wurde dann Richtung Brasilien, war nicht mehr ganz so weit abgeschlagen, aber auch noch nicht ganz vorne mit dabei. In Las Vegas sah es dann auch noch mal ein Stückchen besser aus, aber dann, bam, Disqualifikation, kriegst du gar keine Punkte. Ja, dann Katar und Abu Dhabi, da lief es ja dann eigentlich wieder ganz gut bei ihm. Also das war ja dann schon wieder, ne, also er hat jetzt Katar da sogar gewonnen, ne? Nee, Max hat Katar gewonnen. Piastri war P2, richtig? Ja,
genau. Piastri hat kein Rennen mehr gewonnen.
Ist richtig, ja, hast recht. Aber ja, er hatte ja auch 7 Rennen hinter sich, wo er gar nicht auf dem Podium gestanden hat. Das waren über 2 Monate. Und als Weltmeisterkandidat ist das natürlich schon dramatisch. Und das ist, also, verdient nicht Weltmeister geworden. Also ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Das heißt also, er hätte es verdient, wenn er dieses, es waren ja nicht viele Punkte am Ende vom Tag, die ihn da von dem Titel getrennt haben. Und das ist ja natürlich auch verdient. Er ist zwischenzeitlich von Saisonanfang, sagen wir mal, bis Monza ist er ja bombenstarke Saison gefahren. Ja, klar, ein paar Fehler drinne, also auch erst seine dritte Saison, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so abfällt zwischenzeitlich. Also das hat man ihm so über die letzten 2 Jahre eigentlich nicht angerechnet. Oder siehst du das anders?
Ja, er hat die Fehler gemacht in Baku, aber ich glaube, oder die Frage ist eine andere. Wie viel hat das Team dazu beigetragen, dass es so kam, wie es kam?
Schwer zu sagen.
Und ich sag mal so, wir hatten in ein paar Folgen auch mal darüber gesprochen, was müsste das eigentlich für ein Gefühl bei Lando Norris auslösen, wenn du als Fahrer realisierst, du bist seit 2019 bei dem Team und ein neuer Teamkollege in Anführungsstrichen kommt daher und fährt im dritten Jahr die WM ein. Das hätte dieses Bild Norris, der so mit diesem Team
aufgewachsen
verbandelt ist, ja. Ich glaube, das Team hat alles dafür getan, dass es Lando Norris wird. Zumindest mal, ich will nicht sagen, dass die Autos unterschiedliches Setup hatten, aber man hat Piastri nicht so gefördert und unterstützt, wie man es bei einem Lando Norris getan hat. Das, glaube ich, muss man auch klar zum Ausdruck bringen. Es gab von Zak Brown auch gerade nach Abu Dhabi jetzt, da ist Piastri gar nicht erwähnt worden. So. Da gab es nicht so eine Motivation wie, komm nächstes Jahr, schaffst du es oder eben sowas Motivierendes. Es gab nie motivierende Aussagen, weder von Stella
das
noch von Zak
so
Brown.
Nicht. Da kam schon noch was im Nachgang. Also da war eine Aussage, ich kann sie jetzt nicht genau rezitieren, aber da war dann, das war auch Zak Brown, ich weiß nicht wie, wann und wo genau, wo er dann aber auch gesagt hat. Ja, der Oscar, der wird auch noch Weltmeister mit McLaren und sowas. Da kommen schon so Aussagen. Das ist natürlich auch viel PR-Gefasel, das ist keine Frage, aber.
Aber wen juckt das bitte jetzt nach der Saison? Das ist wirklich PR-Geschwätz, weil ganz ehrlich, die Unterstützung, die hätte er in der Saison gebraucht. Und man hat viele Entscheidungen zu Lasten von ihm getroffen. Denken, ja, Monza war der Anfang und das war. Natürlich hat sich bei ihm psychisch was festgesetzt auch, dass er den Glauben an sich nicht mehr hatte, an den Titel nicht mehr hatte, dass er gesehen hat, wie der Rückstand oder der Vorsprung immer weiter schmilzt, Norris immer weiter in die Nähe kam, das Team immer noch keine Entscheidungen zugunsten von Piastri getroffen hat. Man hat gesehen, dass Max Verstappen immer näher kommt, man hat keine Entscheidungen getroffen und irgendwann hat man dann, in Abu Dhabi war klar, dass Piastri, wenn Norris nicht gerade ausfällt,
wäre
kein Hauch an
ja.
wäre, das war klar, also das war so klar, er ist gefrustet und ich sag mal so, nicht ohne Grund gibt es ja diese Berichte, wonach er sich mit dem möglichen Wechsel beschäftigt, dass zumindest schon mal abgeklappert wird, wo mögliche Optionen überhaupt verfügbar sind. Weil ich glaube nicht, dass das nächstes Jahr anders wird, weil der Fokus jetzt natürlich noch mehr auf Lando Norris liegt und vor allem auch die Frage, kann das Team und kann der Fahrer das wiederholen? Das gelingt dir natürlich nicht, wenn im nächsten Jahr automatisch dein Teamkollege dann zum Weltmeister wird. Weil dann ist dein Titel, dein erster Titel, ja eigentlich nichts mehr wert. Also ich glaube, das wird nächstes Jahr nicht arg viel besser. Also wenn Norris nicht mental einbricht, wie wir es in diesem Jahr auch schon erlebt haben und im letzten Jahr erlebt haben, dann wird das, vorausgesetzt mit Lando ist konkurrenzfähig, nächstes Jahr wird das nächstes Jahr nicht anders sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Piastri auf lange Sicht sich nach Optionen umschaut. Dass er Weltmeister wird, ja. Ich bezweifle aber, ob es bei McLaren sein wird.
Ja, es, ich meine, der Norris, der ist bei McLaren seit 7 Jahren. Der ist da in dieses Team gekommen mit 19, der ist jetzt 26. Der ist ja auch so ein bisschen mit dem Team aufgewachsen und dass der Zac Brown da so ein paar...
Wie der Ziehvater.
Ja, wie so ein paar Vatergefühle für den Lando hat. Das ist ja, also der versucht es ja auch nicht zu verstecken. Also geht er ja ganz offen mit um, aber dafür kennt man den Zac Brown ja auch, der ja, sag mal, der lebt ja seine Gefühle eigentlich immer relativ offen aus. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Das ist Geschmackssache. Aber ja, ich würde nicht... Also ich gehe nicht ganz damit... mit den Aussagen mit, dass man sich konsequent gegen Oscar entschieden hätte. Das sehe ich nicht so, weil man hat sich...
Doch, als man nämlich gemerkt hat, dass Norris sich wieder mental fängt, ab spätestens da hat man die Hoffnung wieder mehr auf Norris gesetzt.
Aber ich sehe das nicht so. Also es gibt ein paar
Situationen... Wenn man an Oscar geglaubt hätte. Ja, erzähl mal.
Ja, also natürlich, es gibt ein paar Situationen wie Monza, wo man sich dann halt auch wirklich... Also das sage ja auch ich als... jemand, der eher zu Lando Norris tendiert, wo ich sage, okay, das ist halt Renngeschehen und da die Position zu tauschen, das sehe auch ich nicht als sinnvoll an. Weil das halt einfach nicht die Natur des Sports sein sollte. Aber gut, McLaren, wie gesagt, Papaya Rules, das ist denen ihr eigenes Ding. Ich glaube, das erleben wir auch so nicht nochmal bei irgendeinem anderen Team. Bei einem anderen Team, meine ich.
Ja,
aber ich habe das Gefühl, dass dieses, man legt sich nicht auf Oscar fest oder man entscheidet zum Missgunst von Oscar, das wurde ein bisschen überdramatisiert. Also ich weiß es nicht. Das ist meine Ansicht. Das, ne, aber das ist ja auch okay, das ist, hier ist ein Podcast, der über Meinungen geht. Du kannst das anders sehen. Das ist ja, also ist ja okay. Ich sehe das persönlich nicht so. Also,
du musst dich doch nur mit einer Frage beschäftigen. Mit einer einzigen Frage. Was hätte es mit Lando Norris gemacht, wenn Oscar Piastri 2025 Weltmeister geworden wäre? In seinem dritten Jahr. Du hast es vorhin gesagt, er fährt seit 2019 oder 18 fährt er jetzt für McLaren. Das hätte Norris verbrannt. Er hatte mit mentalen Problemen zu kämpfen gehabt. So. Und was hätte es mit dir als Fahrer gemacht, wenn dir bewusst gewesen wäre, du bist so lange, dein Leben ist McLaren, muss man so zu sagen. Du bist McLaren mit dem Team groß geworden. So. Du bist mit dem Team erwachsen geworden. Und dann kommt da so ein neuer Teamkollege, da im dritten Jahr fährt er um die Weltmeisterschaft. Das Thema Norris und zukünftiger Weltmeister wäre vom Tisch gewesen. Du musst dir nur die eine Frage stellen. Was wäre mit ihm passiert?
Ich sehe das halt nicht so. Also ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ich kann da einfach so jetzt nicht mit dir übereinstimmen. Ich weiß, du siehst halt einfach anders. Ich kann es nicht genau begründen, aber was ein Unterschied ist, und das habe ich auch schon von anderen gehört, bei Norris ein mentales Tief war halt, okay, P4, P3. Na, das waren halt so seine Tiefpunkte. Da war jetzt auch mal wie Baku ein Ausreißer dabei, wo er dann auch nur auf P7 gefahren ist. Das ist vorgekommen. Oder in Kanada braucht man gar nicht mit anzufangen. Aber in der Regel bei Norris ein Tief, das war halt immer noch nicht grottenschlecht. Und bei Piastri war dieses Tief einfach viel dramatischer über einen viel längeren Zeitraum. So hätte ich das jetzt genannt. Und das ist so ein signifikanter Unterschied. Und ich glaube, ja, der Norris, der ist mental, er ist anfällig, ja. Aber er ist erstaunlich gut. Und ich glaube, das hat er jetzt auch zum Saisonende bewiesen, zur Überraschung von vielen. Bewiesen, dass er aber auch in der Lage ist, sich da wieder rauszuholen. Und das hat auch ein Oscar bewiesen. Der hat es jetzt in den letzten zwei Rennen geschafft, sich da mental nochmal aus dieser Schlinge zu befreien. Und ich glaube, das können beide. Es sind beides junge Kerle, muss man auch dazu sagen. Die sind ja jetzt beide noch nicht wirklich alt. Die lernen ja auch viel dazu. Und man muss schon dazu sagen, auch Norris hat aus letzter Saison, wo es ja mit der Weltmeisterschaft nicht geklappt hat, gut, das war nicht gegen Oscar Piastri, aber es war gegen Max Verstappen, der hat da viel draus gelernt, der hat da viel draus gezogen und das wird jetzt auch ein Oscar Piastri machen. Das war für beide eine sau aufreibende Saison. Das war für beide mental anstrengend, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, das wird so gewesen sein. Und ich glaube, dass die aber auch beide, der eine als Weltmeister, der andere halt als Platz 3, mental sehr wahrscheinlich wesentlich stärker in die nächste Saison gehen. Das ist meine Sicht der Dinge. Und du schüttelst den Kopf, das ist okay.
Norris, ja, der klar als frischgebackener Weltmeister. Als frischgebackener Weltmeister hat er natürlich jetzt, ich sag mal, die guten Gefühle und sagen so, nächstes Jahr greife ich wieder an und ich ziehe es durch und ich will es verteidigen, will meinen zweiten Titel holen. Bei Norris habe ich da jetzt überhaupt gar keine Zweifel. Aber bei Piastri, da habe ich sehr große Zweifel. Der wird mit viel Wut, der wird schon seine Lehren draus ziehen, aber diese Lehren werden nicht im Sinne des Teams sein. Und ich sage dir, ich prophezeie dir, Piastri wird nächstes Jahr auch nicht Weltmeister werden. Entweder wird es Norris oder keiner in diesem Team. Weil nochmal, auch im nächsten Jahr, ein Titel, ja, er ist schön, aber auch nur, wenn du ihn verteidigen kannst. So, wenn back-to-back du den Titel einfährst. Dieses Bild des großen Lando Norris, der es jetzt geschafft hat, Weltmeister zu werden, würde zu einem ganz anderen werden, wenn es nächstes Jahr auf einmal Piastri werden würde. Das würde an dem, was ich vorhin beschrieben habe, auch nächstes Jahr nichts ändern. Und deswegen, es gibt nicht grundlos diese Berichte, wonach Mark Webber unzufrieden ist, wonach Oscar Piastri unzufrieden ist. Weil wenn die Perspektive nämlich heißt, du kannst nicht Weltmeister werden, außer dein Teamkollege bricht dermaßen ein oder aus welchen Gründen auch immer, dann ist das keine langfristige Perspektive. Und ich sag dir, wenn wir uns in einem Jahr rückblickend zur Saison 26 äußern, werden wir sehen, es wird keinen Piastri, so sehr ich mir das wünschen würde, also nicht so, dass es ihm nicht gönnen würde, ich hätte es ihm dieses Jahr schon gegönnt und gewünscht, so. Aber er darf es noch nicht werden. Und wenn Zac Brown sagt, er wird eines Tages oder wird mal Weltmeister, ja, jetzt lass erstmal Lando Norris mal ein paar Titel einheimsen, wenn sie es schaffen, wenn sie konkurrenzfähig sind, und dann darf gerne mal Piastri. Dann ist quasi mal so dieses Hungergefühl von Lando Norris gestillt und dann darf gerne auch mal vielleicht Oscar Piastri Weltmeister werden. Aber der wird nicht nächstes Jahr Weltmeister und er wird auch, wenn er überhaupt dann darüber hinaus bei McLaren bleibt, auch 27 nicht Weltmeister. Das wird nicht passieren. Ich glaube, das war eindrucksvoll, was man dieses Jahr gemacht hat.
Okay, ich möchte dazu nichts hinzufügen, weil sonst fangen wir uns hier gleich an zu streiten. Wir sind uns uneinig, ist ja auch okay. Also man kann sich ja nicht immer mal übereinstimmen.
So schlimm ist es ja nicht. Nein, aber wir eben. Bleiben nochmal bei McLaren.
Ja.
Darf ich? Soll ich?
Ja, du hast ja schon.
Wenn man bei dieser. Ja, und man sieht auch das Mentale, ne, da ist, hat natürlich Lando Norris auch noch einen Knacks bekommen, wenn wir da an Kanada diesen Jahres zurückdenken, Punkt 5. Da war auch sehr offensichtlich, dass. Ich würde fast schon sagen, also Piastri war stark, der dieses Rennen ja dann, glaube ich, hat er das Rennen gewonnen eigentlich? Ja. Hat das Rennen gewonnen.
Nein, Quatsch, ja. Das war die Mercedes Doppelpodium.
Ja, aber jedenfalls, Piastris Rennen ging weiter, beide kollidierten auf Start und Ziel. Norris hat, sagen wir mal, ein fragwürdiges Überholmanöver versucht, das ihn dann in die Wand brachte. und sein Rennen dann beendet hatte. Das hat mental ja auch nochmal für einen Knacks gesorgt, auf Lasten von Lando Norris Seite und zugunsten von Oscar Piastri, der sich so ein bisschen wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht hat, so nach dem Motto, haha, du Idiot.
Hat der Lando nicht die zwei Rennen danach gewonnen? Ja.
Wir reden ja jetzt speziell mal über, aber wir reden jetzt ja mal speziell über Kanada. Ja. Was hat denn das Team für Lehren rausgezogen? Was hat es denn, irgendwas verändert? Hat es in der Konsequenz auch nicht? Man hat an seinen Papaya-Rules festgehalten. Man hat, glaube ich, Norris schon mehr aufgebaut als Piastri gestärkt. So nach dem Motto, hey, du bist auf einem guten Niveau, behalt das bei. Das wollte man so nicht haben. Und ja, ich sag mal so, Punkt 5 ist eigentlich nicht nur ein McLaren-Thema, es ist auch ein Fahrer-Thema, das schon auch aufgezeigt hat. Ich habe gerade dieses Bild vor Augen bei der FIA-Gala, nicht nur, dass Mohamed Ben Soleil ihm das ständig im Lando Norris bis Haar fährt. Da. Wenn er das bei mir, gut, bei mir würde das nicht machen können, aber wäre er in der Position, ich würde immer meine Faust direkt durchziehen. Und dann sagen, so mach das noch einmal und du hast hinterher eine Glatze.
Ich weiß nicht, warum denn der da fünfmal am Tag in die Haare fassen muss.
Ja, Abu Dhabi ja auch schon, hat das auch schon gemacht.
Ja, das war ja unmöglich. Also,
weil das sieht er irgendwann, hat das ja auch gemacht, im Cooldown-Room hat das gemacht. Also er hat das ja einige Male gemacht. Also der scheint einen Haarfetisch zu haben, dahingehend zumindest mal. Auch ganz toll, der gute Mohamed Ben Soleil.
Da haben wir noch 4 Jahre mit dem, ja.
Yay. Wobei, abwarten, was das Pariser Gericht Anfang nächsten Jahres sagt. Denken da an die Klage von Laura Villar, die ja gerade diese Rechtmäßigkeit dieser Wahl noch anzweifelt und auch anfechtet. Aber das ist ein anderes Thema dann. Worauf ich hinaus wollte, ist, Oscar Piastri, hast du das Bild gesehen?
Wie ihm die Haare wuschelt? Oder was hast du jetzt gemacht?
Nee, ich meine jetzt einfach so, ne, das ist... Nee, einfach Lando Norris, der ja diese WM-Trophäe bekam, der ausgezeichnet wurde als Champion. Und so dieses aufgezwungene Lächeln von Oscar Piastri da. Ja. Ne? Also der hätte am liebsten, und das siehst du bei Oscar Piastri, das hast du in Abu Dhabi gesehen, wo er den Pokal dann für P2 bekam. Der muss nicht reden. Nee, Schauspielkarriere wird nichts, tatsächlich nicht. Nee. Und ich glaube, wenn es Piastris freie Wahl gewesen oder Entscheidung gewesen wäre, der wäre da nicht hin. Das ist so gute Miene zum bösen Spiel und so dufte ist das alles da drin nicht. Und ich sag dir, McLaren wird keine Anstalten machen, das alles nächstes Jahr zu ändern. Man wird nur den Fokus auf Lando Norris legen, es nicht nach außen kommunizieren, weiterhin davon sprechen, dass wir frei fahren können. Aber ich glaube, wir werden nächstes Jahr den ein oder anderen McLaren-Knall schon noch erleben. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, mal abwarten. Ich habe auch eigentlich gedacht, das würde diese Saison öfter passieren. Aber dann haben die beiden sich eigentlich immer abwechselnd in diesem Hoch und Tiefs befunden, dass sie sich tatsächlich gar nicht so oft auf der Strecke begegnet sind, wie man es am Ende eigentlich vermutet hätte. Ja, ich meine, da gab es zwar noch Austin, aber das war ja ein Racing Incident, das ist ja unglücklich gelaufen. Sagen wir, ist jetzt nicht so, dass man, also war schon Oscar schuld, ja, aber ich glaube nicht, dass er die Absicht hatte, dass sie sich beide direkt aus dem Rennen rausholen. Also,
ja. Welchem Rennen war das? War das
war der Sprint in Austin.
Wo sie sich doch berührt hatten, wo Piastri die Position auch nicht bekam, wo auch Norris vorne blieb.
Nee, das war das im denn? Sprintrennen, im Start, da haben die beiden sich rausgeholt, oder was meinst du?
Ja, also ja, das warst du, ja, das war, okay, du, wo sie sich rausgeschossen haben. Nein, es gab aber noch ein anderes Rennen, wo sie sich auch nochmal kollidiert hatten, leicht Rad an Rad, und wo Piastri auch zurückstecken musste. Und Norris die Position behielt. Das hat auch ein bisschen für Diskussionen gesorgt.
Könnte das Ungarn gewesen sein? Oder Oscar noch durch die...
Nein.
Boah, dann fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Nein, aber wir hatten so, ich sag mal, Monza-Feeling hatten wir da auch. Ich weiß auch nicht mehr, welches Rennen das genau war. Ja. Aber da hast du, das waren so kleine Momente, wo du... Nein, nicht Reibein. Das waren kleine Momente, wo du gesehen hast, McLaren will Norris als Weltmeister. Das hast du einfach gesehen und wie gesagt, Ja, damit können wir quasi eigentlich das Thema abhaken. Wir werden das ganze Geschehen ja nächstes Jahr eingehend beleuchten und ich bin gespannt, wann es zum Knall kommt. Und die Silly Season fängt ja bekanntermaßen ja immer früh an. Und dann warten wir mal die ersten Rennen, wie es läuft, in welche Richtung es läuft und gegen wen es läuft. Und dann freue ich mich auf die ersten Berichte und auf die ersten Bestätigungen, wie es dann aussieht. Ja. Aber ja, jetzt freuen wir uns aber erstmal, also wenn du nichts hinzuzufügen hast, kann ich sagen, freue ich mich erstmal jetzt auf die Pause, die jetzt vor uns liegt. Ich habe letztens nach Abu Dhabi, weil dann irgendwann, es hieß noch 90 Tage bis zum Saisonstart, wahrscheinlich gehörst du auch dazu, überwiegend schreiben die Leute ja, dass sie sich ja schon darauf freuen und quasi kaum abwarten können. Das wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Wo ich mir da gedacht habe, okay, aus der Denke eines Zuschauers würde ich das vielleicht auch sagen. Aus jener Denke, die aber quasi da jedes Wochenende, und wir haben quasi eigentlich die Hälfte des Jahres gearbeitet an Wochenenden, wenn du überlegst, ne, 24 Rennwochenenden, das Jahr hat 52 Wochen, also hat nicht viel gefehlt. Und nur ganz wenige Kommentare in diesem Post, das war unter Sky Sports, glaube ich, war es.
Ja,
war das Sky Sport, die deutsche Variante, die dann geschrieben haben, nee, reicht jetzt erstmal. Pause tut es auch mal ganz gut. Und ich gedacht habe, diese ganz wenigen Kommentare, denen kann ich mich anschließen. Ich freue mich jetzt auch, dass diese lange Saison, die jetzt von März bis in den Dezember reinging, dass die jetzt wirklich sein Ende gefunden hat. Und ich freue mich auf nichts mehr als auf Urlaub, was wir dann ab nächster Woche haben. 14 Tage.
Ja, also aus Arbeitersicht bin ich natürlich auch froh. Jetzt mal ein bisschen, obwohl so viel Pause ist nicht, die Klausurenphase steht vor der Tür. ich kann genau die,
oben auf bei der Berufswahl.
Die drei, ich liebe mein Studium, bin ich sehr glücklich mit. Ja, bis auf die drei Weihnachtstage und Neujahr bin ich dann ja, beschäftigt, aber ich bin dann im nächsten Jahr dennoch in alter Stärke und, kann man noch so sagen, ich weiß es nicht, in alter Stärke wieder vor Ort. Also ihr seht mich jetzt hier heute zum letzten Mal für dieses Jahr und dann sehen wir uns in circa genau einem Monat wieder.
Genau, da wäre doch meine Schlussfrage. Du bist ja jetzt im Juli eigentlich quasi mitten in der Horner Causa neu dazugestoßen.
Ja.
Durftest ja dann auch mal noch einen Beitrag einsprechen. Das war ja, wo Horner sich vor versammelter Mannschaft verabschiedet hat. Ja, das war vor allem sehr spontan, weil ich vor allem auch ohne Daniel hier war, der nämlich genau an jenem Tag in den Urlaub fahren musste, während die ganze Horner-Causa kam.
Ja.
Das war natürlich auch wieder optimaler Zeitpunkt.
Ja, ich habe da um 10:30 gesessen.
Ja, ich saß auch da. Das war alles eine ganz freudige Angelegenheit, die wir hier hatten, die Tage. Meine Frage, meine Schlussfrage eigentlich wäre, jetzt aus Juli war knapp 5 Monaten. Wie sieht deine Bilanz nach den ersten 5 Monaten aus? Und was hast du mitnehmen können bisher?
Woraus? Aus der Saison oder aus dem Job?
Aus dem Job bei Chamon.
Okay,
du bist jetzt
seit
Juli dabei. 5 Monaten hier.
Ja, okay.
Was ist deine fast Halbjahresbilanz und was hast du für dich aus diesem Jahr jetzt mitnehmen können?
Ja, was habe ich mitnehmen können? Also erst einmal war ja zu meiner Ankunft die Resonanz vor den Zuschauern sehr positiv. Das ist natürlich, also ich wurde mit offenen Armen willkommen geheißen, sowohl vom Team als auch von den Zuschauern. Das war ja, ist ja schön, als wenn es im Gegenteil so ist. Ich würde schon sagen, ich bin noch irgendwo über mich hinausgewachsen. Ich kann das ja hier so offen sagen. Ich bin Studentin, ich bin freie Journalistin und ich arbeite hier. Also ich habe immer viel zu tun. Und manchmal gucke ich in meinen Wochenplan und habe mich gefragt, okay, wie schaffe ich das jetzt alles irgendwie unterzukriegen? Aber ich habe es immer geschafft, ich habe immer geliefert und das nehme ich auch daraus mit. Und Formel 1 ist mein Hobby, es ist meine Leidenschaft und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Rennen nicht gesehen habe. Und das jetzt auch im Beruf zu machen und auch meine Ansichten und mein Wissen mit anderen zu teilen, das ist doch super, ist doch schön. Also ja, ich finde es toll. Und ich habe Leute kennengelernt, ich durfte mit Pietro de la Rosa sprechen, ich habe Nils Wittich kennengelernt, ich habe Christian Danner, auch wenn nur kurz, kennengelernt. Aber das sind ja Sachen, da hätte ich mir, sage ich mal, vor einem Jahr hätte ich mir da jetzt so keine Gedanken drüber gemacht. Also viel Veränderung. Und ja, nächstes Jahr kommt auch viel Veränderung noch obendrauf. Also ja, es ist eine spannende Zeit und die Zeiten werden noch spannender und ich freue mich.
Genau, und vielleicht läuft es ja dann nächstes Jahr in der Challenge für dich besser. Ne? Wir haben ja die Challenge letzte Woche schon aufgelöst. Ja. Die hast du ja haushoch verloren. Das kann man ja am Ende auch noch festhalten. Für alle, die
dieses Jahr im Rahmen unserer... Was hast du denn geraucht?
Würdest du mich bitte ausreden lassen? Mich da doch... Und wir haben das ja letzte Woche aufgelöst. Wir hatten ja im Juli begonnen mit dieser Challenge und am Ende haushoch, klar hätte dieser Sieg nicht ausfallen können. Das kann man auf jeden Fall auch festhalten. Also der Wille war da auf deiner Seite, aber am Ende hat es nun leider halt gar nicht funktioniert. Und von dem her hat sie auf jeden Fall jetzt ein paar, also bis zum Saisonbeginn Zeit, ja, das Ganze auch zu verarbeiten. Wir haben da auch psychologische Hilfe schon angeboten, ist bisher allerdings noch nicht angenommen. Aber ich möchte nochmal erwähnen, dass ich diese Challenge gewonnen habe. Und auch Nils, der konnte leicht aufholen am Ende, ja, auch schon Teil auf mich nicht mehr. Ja, aber er hätte dir noch gefährlich werden können, tatsächlich. Bei mir nicht, weil die Sache eigentlich schon klar. Also von dem her freut es mich sehr, dass ich diese Challenge gewonnen habe und dass du dran teilgenommen hast. Und auch Nils, den erlebe ich ja dann auch noch. Also, Chantal, war schön. So, brauchen jetzt auch kein Schlusswort von dir dazu. Das passt schon so. Wir sind durch für dieses Jahr mit dem Podcast. Du hast es schon angesprochen, in genau einem Monat geht's weiter. Wenn man das genau meint, also wir zeichnen heute am 15.12. auf und am 15. Januar findet was statt?
Der Champ One Geburtstag. Also, Champ One wird 4 Jahre alt.
So, ja. Zum Glück hast du die Zahl richtig gekonnt. Genau, da sind wir dann live zurück. Das wird dann auch der nächste, wird auch Nils dabei sein unter anderem. Und vielleicht haben wir noch eine Überraschung. Mal schauen. Und dann blicken wir natürlich zum einen auf 4 Jahre Champ One zurück. Und vielleicht zeigen wir auch mal die ein oder anderen Outtakes, die es gab. Lass uns da was Schönes einfallen, das Ganze am 15. Januar des nächsten Jahres. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf eine schöne Weihnachtspause. Wir sind die Woche noch da. Gibt es noch die letzte Nils Witty-Show und dann noch eine News-Ausgabe am Freitag. Und dann wird es auch erstmal Zeit, mal ein bisschen abzutauchen für 2 Wochen. Und im neuen Jahr geht es dann weiter. Mit Willspin machen wir nächstes Jahr auch weiter. Wann es genau da losgeht, das verkünden wir dann mal noch im Laufe des, ich weiß nicht, ob wir im Januar schon wieder loslegen oder erst im Februar. Das werden wir dann nochmal separat ankündigen. Vielleicht können wir das Ganze dann ja schon so im Rahmen unseres 4. Geburtstages in der Live-Show. Vielleicht steht es dann da bis dahin auch schon fest. Also, 17 Folgen sind damit rum. Von meiner Seite aus sage ich schon mal ganz recht herzlichen Dank. Schon halt für 17. Es waren nicht 17 Stunden, es war deutlich mehr, auch jetzt wieder deutlich mehr. Es sind meist 1,5 Stunden. Wir haben mal wenig angefangen und haben uns dann von den Zeiten immer weiter nach hinten gearbeitet. Das lag aber weniger an mir, sondern an dem großen Gesprächsbedarf von Chantal, die ihren Punkt nicht gefunden hat. Von dem her müssen wir mal gucken, wie wir dieses Bedürfnis nächstes Jahr stillen können, damit wir da zeitiger auch mal in den Feierabend gehen können. Chantal, war mir eine Ehre für diese 17 Folgen in diesem Jahr, plus 2 Spezialsendungen, die wir jetzt in den letzten Wochen auch noch hatten. Letzte Woche und vor 14 Tagen, vor 3 Wochen war es. Und dann gucken wir mal, was uns 2026 alles ereilen wird, was auf uns warten wird, wie die Saison wird, welche Ideen wir hier noch bei Champ One haben, sicherlich einige. Von dieser Seite aus sage ich Danke an dich und an die Zuschauer und Zuhörer. Und das letzte Wort, auch wenn ich es ungern sage, darfst du heute haben.
Dankeschön. Und ja, damit auf jeden Fall auch danke an dich, dass ich hier dabei sein darf. Danke an die Zuschauer und Zuhörer, die sich hier stundenlang unser Gefasel anhören müssen oder wollen. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ja, nein, Spaß beiseite. Ich wünsche euch allen sehr erholsame Weihnachtstage. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genießt die Zeit bis dahin. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und tschüss.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzei, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Champ One, der Formel 1 News-Kanal.